NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Ich bin Klaus Böllert mit Ihrer Sendung rund um Glauben, Nächstenliebe und Spiritualität. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie zuhören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Kann man fast in jedem zweiten Krimi sehen, aber für echte Polizistinnen und Polizisten wird das nie zur Routine, wenn sie eine Todesnachricht überbringen müssen. Nick und Sandra erlebten das schon in der Ausbildung.
Ja, ich war auch zweimal bei einer Todesbenachrichtigung mit dabei, musste sie Gott sei Dank nicht selber durchführen, aber halt begleiten. Ja, sind halt schon sehr emotionale Ausnahmesituationen, sowohl den Betroffenen als auch für einen selber, wie man selber damit umgeht.
Und für mich war auch der Gedanke, das Schlimmste wäre, wenn es ein Kind trifft, wo ich dann die Eltern benachrichtigen muss, und genau der Fall ist dann eingetreten. Ja, es war auf jeden Fall schon sehr belastend für mich.
Hat sie auch einige Tage mit sich rumgeschleppt. Manfred Pleuß ist Polizeiseelsorger in Schleswig-Holstein und hat lange Jahre Erfahrung in Kriseninterventionsteams. Er sagt, am besten gehen Polizeibeamte und Seelsorgerinnen als Team zu Angehörigen.
Weil der Polizist einfach nach wie vor seine Einsatzbereitschaft wiederherstellen muss und der Notfallseelsorger sagt, ich bleibe hier so lange, wie ich gebraucht werde, wie ich gewünscht werde. Also wir haben einfach den Zeitvorteil.
Gibt es gute Formulierungen? Gibt es No-Gos? Darf ich Angehörige berühren? Darüber haben Polizei-Azubis gegen Ende ihrer Ausbildung einen Tag lang mit Manfred Pleuß gesprochen. Zum Beispiel, bitte nicht beschreiben, wenn der Leichnam nach einem Unfall entstellt ist. Hilfreich, sagen Orba und Sandra.
Ja, auf jeden Fall, dann geht man da nicht ohne Plan rein. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man darüber spricht. Vor allem, wie man sich dann auch verhält und dass man auf die Menschen auch eingehen kann. Das ist ja für jeden Menschen halt unterschiedlich, weil jeder Mensch reagiert ja anders auf den Tod. Ja.
Da sind auf jeden Fall jetzt schon einige Tipps bei gewesen, die man hoffentlich dann anwenden kann.
Beim Überbringen von Todesnachrichten arbeiten Psychologen und Seelsorgerinnen mit Polizeibeamten zusammen. Die Freiheit des Glaubens ist unverletzlich. 75 Jahre alt ist dieser Satzteil im 4. Artikel des Grundgesetzes. Das Altonaer Museum zeigt derzeit mit der Ausstellung Glauben und Glauben lassen, dass das mit der Freiheit gar nicht so selbstverständlich ist.
Ist es nicht, denn es geht in der Glaubensfreiheit auch um die negative Glaubensfreiheit. Also das Lassen kann sich tatsächlich auch darauf beziehen, dass ich es lasse zu glauben, aber es bezieht sich natürlich auch darauf, dass ich andere in ihrem Glauben lasse.
Und Anja Dauschek, die Museumsdirektorin, kann auf vieles in den drei Räumen der Ausstellung hier verweisen, dass das mit dem Lassen gerade in Hamburg so eine Sache war.
Es gab auch die Lutheraner, die aus Hamburg kamen und die Katholiken in Altona verprügelt haben. Ne? Tatsächlich als Katholik hätten sie in Hamburg nicht beten dürfen, ihre Toten nicht bestatten dürfen. Und das ist ja historisch wichtig zu sehen, die Kirchengemeinden, die haben im Prinzip die Gesellschaft organisiert. Weil es gab den Staat, den wir heute kennen als Sozialstaat, den gab es nicht. Und deswegen war es so wichtig, dass die Kirchengemeinde Orte haben konnten. Und die gab es eben für alle, die nicht lutherisch-protestantisch waren, nur in Altona.
Daher eben auch der heute weltweit bekannte Straßenname Große Freiheit. Eher düster ist die Erkenntnis, dass das Wort Antisemitismus in Hamburg seinen Ursprung hat. Wilhelm Marr war Journalist und hatte 1879 ein verhängnisvolles Bündnis gegen Juden organisiert.
Marr hat hier in Hamburg die Antisemitenliga gegründet, um tatsächlich Juden aus öffentlichen Ämtern, aus der Politik, aus den Fragen der Gemeinschaft rauszuhalten. Und das war eine, ich kann mir mal in Anführungszeichen sagen, Hamburger Erfindung.
Aber vieles hat auch funktioniert. Ein ehrenamtliches Projekt zeigt hier zum Beispiel, dass in Häusern um eine Synagoge herum die Mieter vielen Religionen angehörten. Auch spannend, die über 50 Video-Interviews mit Menschen aus über 20 Glaubensrichtungen, die echt oft sehr nahe gehen. Und die eines zeigen, Toleranz, also nur aushalten, reicht nicht. Es geht um Akzeptanz im Glauben und Glauben lassen. Am Ende der Ausstellung ist da dieses Zitat von Goethe.
Nur dulden ist beleidigen. Toleranz ist ja, ich lasse den anderen sein. Ich halte es aus, aber ich akzeptiere den anderen eigentlich nicht. Ne? Nur in der Akzeptanz des anderen liegt das Gemeinschaftliche. Und es ist ziemlich erschreckend, ne? Das Goethe-Zitat hat ja ein paar Jahre auf dem Buckel. dass wir uns eigentlich immer noch um die gleiche Frage unterhalten.
Und ein Fund der Ausstellungsmacher ist ein echter Schatz. So liegt der weltweit zweite, komplett gedruckte Koran von 1694 hier im Hamburger Staatsarchiv. Wusste vorher auch keiner. Ein Auszug ist in der Ausstellung zu sehen. Das Lieblingsstück der Direktorin ist aber viel handfester.
Der kleine Koranleseschemel aus der Petrasilas-Werft, der ganz klar aus blauem Werftstahl zusammengeschweißt wurde. Ne? Damit die Türken, die auf die Werft kamen als Gastarbeiter, die haben sich selbst in einer Baracke einen Ort zusammengezimmert, geschweißt, wo sie beten konnten. Das finde ich ein sehr anrührendes Stück.
Alles noch zu erleben bis Mitte Juli im Altonaer Museum. Glauben und glauben lassen. 10 Tage läuft die Europameisterschaft jetzt schon. Und mein Kollege, Radiopastor Oliver Vorwald, hat ganz eigene Gedanken dazu.
Franz im Himmel. Ihm schickt Heidi Beckenbauer einen Handkuss, als sie den Pokal der Fußball-Europameisterschaft in München präsentiert. Franz Beckenbauer hat vor 50 Jahren die Mannschaft der Bundesrepublik zum Weltmeistertitel geführt. Eine ähnliche Geste hätten auch die früheren DDR-Nationalspieler um Jürgen Sparwasser verdient. 1974 ist das große Jahr des deutschen Fußballs in West und Ost. Der erste FC Magdeburg gewinnt die Europa League, die damals noch Pokal der Pokalsieger heißt. Und dann kommt der 22. Juni 1974 in Hamburg. Die Auswahl der DDR schlägt bei der Fußballweltmeisterschaft die Mannschaft der BRD. 1:0 durch Jürgen Sparwasser.
Sparwasser, der Magdeburger. Nimmt den Ball auf, zieht an Kullmann, Vogts und Beckenbauer vorbei und lässt Sepp Maier keine Chance.
In kollektiver Erinnerung aber bleibt vor allem der Weltmeistertitel der Bundesrepublik. Und das ist schade, denn erst diese 3 Erfolge zusammengedacht betreffen ja Deutschland als Ganzes. Gemeinsame Geschichten haben Kraft, sie verbinden, versöhnen, beflügeln. Das zeigt die biblische Erzählung vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Vor ihnen liegt die Wüstenzeit, herausfordernde Jahre. Bevor sie sich auf den Weg machen, nehmen sie die Gebeine ihres Ahnherrn Josef mit und mit ihm seine Geschichten, die davon erzählen, dass Gott sein Volk begleitet und zum Guten führt. All das tragen sie mit und werden getragen auf dem weiten Weg hin zu einer neuen Gesellschaft. Lange Strecken brauchen verbindende Geschichten, dann lassen sie sich bewältigen. Franz Beckenbauer feiern genauso den Erfolg des ersten FC Magdeburg, der DDR-Nationalmannschaft Jürgen Sparwasser. Vielleicht schreiben Jamal Musiala, Jonathan Tah und Manuel Neuer solch eine Geschichte für unsere bunte Republik Deutschland. Wir brauchen Geschichten, gemeinsame Erinnerungen, die Segen entfalten.
Danke, das waren Gedanken von Oliver Vorwald. Vielleicht sind Sie alt oder Ihre Eltern? Elke Heidenreich ist auch alt und sie hat jetzt ein Buch geschrieben für alle, die alt sind oder es hoffentlich werden. Altern heißt das, mit einer klaren Botschaft.
Mein Gott, hab doch keine Angst vorm Alter, es ist doch eine schöne Zeit. Sitzt nicht in der Ecke mit Gesundheitsschuhen und denkt, es ist vorbei und wartet auf den Tod. Geht raus, esst ein Eis, haut euer Geld raus, was müssen die Kinder erben? Gönnt euch den besten Wein, den ihr kriegen könnt im Lokal. Geht ins Kino nachmittags, wenn ihr abends Angst habt. Und wenn ihr noch könnt, engagiert euch sozial. Macht irgendwas, dann hat euer Leben einen Sinn. Genießt es, es ist schön.
Schmale 120 Seiten hat das Buch von Elke Heidenreich. Sie wandert darin durch die Literaturgeschichte und erzählt von persönlichen Erfahrungen. Verschweigt auch nicht, dass das Alter seine Schattenseiten hat. Aber es kommt eben drauf an, wie man damit umgeht.
Ich habe mit vielen alten Menschen geredet, zwischen 3 und 5 liegen alle wach. Und nachts werden die Sorgen größer, werden die Schmerzen schwerer. In den Krankenhäusern sind die Nächte das Schlimme, nicht die Tage. Und so liege auch ich in meinem Bett und denke, oh Gott, was soll nur werden? Was muss ich alles noch machen? Was habe ich alles falsch gemacht? Und morgens werde ich wach und denke, jetzt muss der Hund raus. Und stehe auf und bin wieder tätig. Und das hilft gegen diese Ängste.
81 Jahre alt ist Elke Heidenreich und hat einen schönen Blick auf das Leben.
Mein tiefes Grundgefühl ist Dankbarkeit für das Leben, das ich hatte und noch habe. Als Kind faltet man die Hände und sagt, danke, lieber Gott, dass ich nochmal versetzt worden bin in der Schule. Das kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, an wen es sich richtet. Irgendjemand wird diese Dankbarkeit im All auffangen.
Und wer so lebt, kann vielleicht auch gut sterben.
Ich denke, wenn man 8 Jahrzehnte oder 9 oder noch länger gelebt hat, kann man sehr gut loslassen und sagen, das war jetzt mein Leben, jetzt sind die anderen dran, ich kann jetzt gehen.
Das Buch von Elke Heidenreich heißt schlicht Altern. Das war's für heute. Ich bin Klaus Böllert und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Gottes Segen und eine gute Woche.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.